Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, unser Herr Jesus Christus. Amen. Wenn Gott den Weg vorbereitet, dann braucht er Menschen, Nachfolger, die wirklich folgen wollen. Christen, die es nicht nur vom Namen her sind, sondern solche, die bereit sind, sich von ihm leiten zu lassen. Das müssen wir natürlich glauben, dass es so einen Gott gibt. Glauben wir das, dass es so einen Gott gibt, der wirklich kein stummer Götze ist, sondern der zu uns redet. Vom Anfang der Bibel an bis zur letzten Seite bezeugt die Bibel diesen Gott, der spricht. Der redet. Sie redet von dem Gott, der sich den Menschen kundtut. Auf die unterschiedliche Art und Weise. Und so auch in unserer Geschichte, die wir gerade gehört haben, und so auch bei uns, wenn wir das wollen. Gott tut sich Paulus kund über eine Erscheinung, so lesen wir, ein Reden Gottes über einen Traum oder eine Vision, das gibt es bis heute. Bis heute, auch heute, haben Menschen Visionen, ja, ohne dass sie deswegen eingeliefert werden, sondern weil Gott spricht. Menschen kommen zum Glauben, Muslime, Juden, weil sie von Christus träumen und weil Gott ihnen den Weg weist. Genau wie damals Paulus, der gerufen wurde, der blind wurde und in einer Vision oder Gottes Stimme gehört hat, was verfolgst du mich? Ich habe einen Plan für dich. Wem tut sich denn Gott hier kund? Einem Menschen, nämlich Paulus, der sich ganz Jesus Christus verschrieben hat. Einem Mann und seinem Team, die wissen, das, was sie treiben, ist Gottes Sache, ganz und gar. Es ist nicht ihre eigene Sache, nicht ihr eigenes Leben. Sie wollen den Auftrag Gottes erfüllen. Und ich glaube, dass hier ein gutes Wort für die Kirche ergeht. Was Kirche heute wieder lernen muss, ist genau das. Erstens, es geht um Gottes Sache. Zuallererst geht es ums Evangelium. Um seinen Auftrag an uns. Nicht wie wir uns Kirche vorstellen oder wie wir meinen, dass Kirche politisch die und sich dazu den Senf noch geben müsste und meinen, die politischen Parteien noch übertrumpfen zu müssen. Nein, es geht zuallererst um Gottes Sache. Und zweitens, es geht darum, diesen Auftrag auf Gottes Weise zu tun. Also nicht, wir haben einen Auftrag, jetzt gucken wir mal, wie wir es irgendwie schaffen, diese Kirche zu bauen. Sondern zu fragen, Herr, wie willst du denn das machen? Und Gottes Weise ist durch die Leitung des Heiligen Geistes in unserem Leben und in unserer Gemeinde. An dieser wunderbaren Begebenheit hier lernen wir exemplarisch, wie Gott Wege vorbereitet für uns persönlich, aber auch als Gemeinde mit einer Mission. Durch die Erscheinung und den darauffolgenden Gehorsam ist die Türe des Evangeliums für Europa geöffnet. Das müssen wir uns klar machen. Das, was hier geschehen ist, in dieser Geschichte, in der Apostelgeschichte, da stößt Gott die Tür für die Missionierung Europas auf. Dazu gleich mehr. Wir sehen ein paar Verse zuvor, Nikola hat schon erwähnt, dass Gott wohl andere Türen verschlossen hat. Vers 6, nach ihrem Aufenthalt in Lystra zogen sie durch den phrygischen Teil der Provinz Galatien. Denn der Heilige Geist hatte sie erkennen lassen, dass sie in der Provinz Asia Gottes Botschaft noch nicht verkünden sollten. Spannend, oder? Also Gott hat einen Kairos, einen bestimmten Zeitplan. Und er hat sie erkennen lassen, nee, jetzt ist noch nicht die Zeit. Dann geht's weiter. Auch als sie in die Nähe von Mysien kamen und weiter nach Norden in die Provinz Bithynien reisen wollten, erlaubte es ihnen der Geist von Jesus nicht. Wenn wir vom Geist geleitet werden, dann erfahren wir, dass Gott vor uns Türen öffnet, aber auch, dass er Türen verschließt. Wir merken, dass Gott einen Zeitplan hat und dass es nicht nur darum geht, für Gott etwas machen zu wollen, sondern auf Gott zu hören, auch in dem Prozess auf Gott zu hören. Aber es soll nicht beim Hören bleiben, jetzt hier bei uns, ja? Du und ich, wir sind Christen, wir sind Gesalbte. Christus heißt der Gesalbte. Die Christen sind die Gesalbten. Ob wir das jetzt denken, auch ich doch nicht, doch du. Wenn du getauft bist, wenn du glaubst, dann bist du ein gesalbter Mensch. Mit dem Geist Gottes erfüllter Mensch, Und wir sollen uns bewusst von Gott leiten lassen. Viele sind skeptisch und sagen, ja, aber wie kann ich denn Gottes Stimme hören? Was ist, wenn ich mich verhöre? Und stimmt das alles? Ja, und dann verlässt man sich einfach nur auf den Verstand. Zunächst ist wichtig, es zu glauben, dass Jesus ganz klar gesagt hat, meine Schafe hören meine Stimme. Nicht vielleicht, nicht irgendwann einmal, sondern wie Schafe sich leiten lassen durch die Stimme des Hirten beständig. So sind wir gerufen, uns beständig von Gott leiten zu lassen. Gott will mit uns reden, aber da gibt es natürlich ein paar Grundvoraussetzungen. Die erste Voraussetzung ist, wir haben es durch das Zeugnis von der Caroline schon gehört, der Herr darf das Sagen haben. Also Gott wird nur mit uns reden, wenn er auch darf, wenn wir ihm die Erlaubnis geben. Also wenn er das Sagen hat in unserem Leben. Paulus nannte sich selbst Knecht Christi Jesu. Also Sklave Christi, Doulos steht da. Das ist der Liebessklave, der sich ganz Jesus hingegeben hat. Nur wenn Jesus uneingeschränkte Herrschaft in unserem Leben hat, wenn wir sagen, Herr, mach mit mir, was du willst. Und das sollte übrigens auch dein Partner wissen, ja, wenn du das vorhast. Dein Mann, deine Frau. Und optimal wäre es, wenn ihr beide sagen könnt, Herr, mach mit uns, was du willst. Ich merke, das ist so viel Kraft da drin, wenn ich mit Renate das bete. Einfach so, hey, wir wollen es wirklich vom Herrn führen lassen. Herr, willst du das? Willst du das? Sag uns, was du willst. Mach dir das. Fragt ihr Gott auch gemeinsam, Herr, was willst du, dass wir eigentlich tun? Wo sollen wir hin? Was sind deine nächsten Schritte? Und es ist so ein spannendes Unterfangen. Das Herrsein Jesu ist also Voraussetzung zum Hören wollen. Und durch diese Entscheidung erlaubst du ihm, dass er das Sagen hat. Der Herr ist mein Hirte. Ja? Der Herr kann nur Hirte sein, wenn er auch Herr ist über meinem Leben. Zweitens, die tägliche Hingabe an Gott in allen Entscheidungen. Ihm also deine Wege täglich anbefehlen, nicht die Bibel zu zitieren. Befiehl dem Herrn all deine Wege und vertraue ihm. Das ist ein super Spruch. Ein toller Spruch, den kann man sich an die Wand hängen, den kann man zitieren und sagen, was ist so ein toller Spruch. Aber machen, dann wird es spannend. Dem Herrn seine Wege täglich befehlen. Drittens, das tägliche Leben aus dem Wort Gottes. Denn nur im Wort Gottes erkennen wir ja, ob wir falsch liegen oder so. Ja, wenn jetzt wir jetzt irgendeinen Eindruck haben und ja, Gott hat zu mir gesprochen, irgendeinen Quatsch zu machen, ja, können wir das schon, sollen wir die Bibel kennen, die uns natürlich sagt, okay, also das entspricht schon so dem geschriebenen Wort. Aber es geht auch um das Rhema-Wort, das Wort, das Gott unmittelbar spricht. Wenn du die Bibel liest und dir geht ein Wort auf, dann ist es etwas, was Gott direkt in dein Leben sprechen will. Dieses Gebet im Hören zu leben jeden Tag. Und das ist vierte natürlich, sofortiger Gehorsam. Was taten die Freunde des Paulus? Da suchten wir sogleich nach Mazedonien zu reisen. Wenn Gott spricht, dann ist Gehorsam nötig. Unmittelbar. Warum vernehmen wir, also natürlich ist jetzt immer so eine Predigt, ja, wird alles sehr verkürzt. Und natürlich kommt jetzt die Frage, ja, aber was ist, wenn ich mich dann verhört habe und muss doch prüfen? Klar, sollen wir prüfen, vielleicht jemanden fragen, Mensch, du, ich habe diesen Eindruck und sich Bestätigung auch holen. Aber wenn es klar ist, dann einfach tun. Warum vernehmen wir oft Gottes Führung und Wegweisung nicht? Weil wir anfangen zu rationalisieren. Es kommen Gedanken und wir drücken die vielleicht weg, rechnen gar nicht damit, dass sie von oben kommen könnten, also von Gott. Oder wir vergessen sie gleich wieder. Wir sind es gar nicht gewohnt, Gottes Stimme zu hören. Aber die gute Nachricht ist, wir können es lernen. Und dieser Text heute ermutigt uns dazu, Gottes Stimme zu hören und seine Wege zu erkennen, die Gott vorbereitet hat. Da war also erstens die offene Tür. Die offene Tür nach dem zweifachen Nein des Heiligen Geistes geht die Tür auf und das Team zieht los. Gewiss heißt es, dass uns Gott dahin berufen hatte, ihnen das Evangelium zu predigen. Also, wenn Gott die Tür aufmacht, dann dürfen wir mit Gewissheit gehen. Uns darauf einlassen. Übrigens schließt die Leitung durch Gottes Geist natürlich nicht das Durchdenken der anstehenden Fragen aus. Vielleicht könnte man sagen, sie vollzieht sich inmitten und unter diesem Durchdenken, wenn es in Christus passiert. Ja? Also christliches Denken, Herr, ist es was du möchtest? Also durchdenken, was heißt es für uns, Vorteile, Nachteile und so weiter. Trotzdem geschieht alles Glauben und Gehorchen im Wagnis. Ja? Also wie Caroline gesagt hat, so, jetzt Mist, die Wohnung ist weg, also jetzt gehen wir auf dem Wasser. Jetzt gehen wir. Was kann denn passieren? Der allmächtige Gott lässt nie seine Kinder fallen. Ja, es macht ja keine komplette Dummheit. Nein, wir gehen in Gewissheit. Und was dem Team Gewissheit ist, ist für Paulus bindend. Ja, es ist ein Befehl Gottes. Daraufhin geht er. Dem muss er folgen. Aber das muss andere Menschen nicht unmittelbar einleuchten. Ja, du hörst jetzt vielleicht das Zeugnis von der Karin und denkst, pff, also es leuchtet mir nicht ein. So what? Es muss dir auch nicht einleuchten. Die Sache ist, dass sie gewiss ist. Dass sie gewiss ist und dass sie geht. So, als ich damals die Bundeswehr verlassen habe, ja, hier sitzen meine Eltern, mit 22 und sage, ich muss Prediger werden. So mitten Lehrgang abgebrochen, Bundeswehr abgebrochen, auf alle Bezüge verzichtet, keine Ahnung, raus. Das war schwierig für meine Eltern, Familie, für meine Freunde. Und trotzdem wusste ich es. Ich war gewiss und bin diesen Schritt gegangen. Und so geht es dir vielleicht auch bei der einen oder anderen Entscheidung. Wenn du gewiss bist, dann musst du gehen. Egal letztlich auch, was andere sagen. Natürlich in Liebe, aber man kann manches auch nicht erklären. Ja? So ist es manchmal. Wohin führt die offene Tür? Paulus sieht einen Mann, der nach Hilfe ruft. Was dahinter steht, Gott, der sieht, wer Hilfe nötig hat. Das ist das Schöne. Gott sieht, er hat den Überblick, aber Paulus sieht in der Vision diesen Mann, der nach Hilfe ruft. Der Auftrag des Paulus hängt also nicht davon ab, ob die Menschen in Mazedonien oder wo auch immer ein Bedürfnis nach dem Evangelium empfinden. Es geht nicht einfach wie in der Wirtschaft um Angebot und Nachfrage. Ein Witzbold hat mal behauptet, Zitat, in der Kirche werde auf Fragen geantwortet, die kein Mensch stellt. Nun, vordergründig, ja, stimmt, es sollte nicht passieren. Aber denken wir mal tiefer nach. Genau genommen sagt dieses spöttische Wort etwas Zutreffendes. Der selbstgerechte Sünder weiß gar nichts davon, dass er Vergebung braucht. Es ist ja nicht so, dass die Leute, ja, ist doch klar, ist es logisch. Ja, klar gibt's Gott und na klar. Überhaupt nicht. Nein, Paulus sagt, der Gott dieser Welt hat den Ungläubigen die Sicht versperrt, verfinstert. Ja? Also es ist kein Bedürfnis. Ich habe nicht mit dem Bedürfnis nach Gott gelebt. Die wenigsten leben mit dem Bedürfnis nach Gott. Ja, man lebt in Selbstsicherheit. Erst im Errettetwerden, da erkennt man die Lage. So war ich vor Gott. Mein Gott, wie habe ich gelebt? Und das ist das Spannende. Vorher ist alles uninteressant. Aber das kräftige, befreiende, tröstende, aktivierende Evangelium wird denen, die es trifft, immer eine Überraschung sein. Immer. Ja. Auch im Weg des Geführtwerdens. Auch da, Caroline, kann ich die nur zitieren. Das hätte ich mir nie ausdenken können, was mir jetzt geschenkt wird. So ist Gott. Und so ging es mir. Was mich nicht interessiert hat, so richtig, ja. Kirche war der letzte Ort, wo ich gedacht habe, hier finde ich den Sinn des Lebens. Wirklich. Buddhismus und Islam und all die Sachen waren für mich viel spannender. Und dann finde ich im Evangelium die Entdeckung meines Lebens. Deswegen stehe ich hier. Und deswegen sitzt du ja hier wahrscheinlich. Gott weiß, warum Paulus nach Europa muss. Darum ist er es auch, der die offene Tür schenkt. Aber es bleibt nicht bei der offenen Tür. Es passiert nämlich was Großartiges. Zweitens das offene Herz. Der Anfang in Philippi ist, wenn wir die Geschichte oder wie wir oft in der Geschichte der Mission sehen, sehr bescheiden. Ein paar Tage lang passiert gar nichts. Und dann kommt der Sabbat. Das Team macht es wie überall anders auch, wo sie gottgläubige oder gottesfürchtige Menschen begegnen, da beginnt ein Gespräch. Gott findet Mittel und Wege, seine Boten dahin zu schicken, wo Menschen sind, die hören wollen. Später im selben Kapitel sehen wir, wie Paulus und Silas im Gefängnis landen. Ja, und denkt ihr, mein Gott, jetzt müssen die auch noch ins Gefängnis. Und dann liest man weiter und dann merkt man, der Gefängniswärter, der kommt zum Glauben. Sein ganzes Haus kommt zum Glauben. Eine offene Tür, ein offenes Herz. Und sie setzen das Wort ein bei einer ganz einfachen Unterhaltung und damit beginnt die Kirchengeschichte Europas. Dieser Ansatz ist ein göttlicher Ansatz, er ist ganz simpel und ganz kraftvoll. Gespräch. Offen zu sein, geführt zu werden vom Heiligen Geist. Und so sollen wir es auch wieder versuchen. So werden wir es versuchen diesen Herbst. Wir werden einen Glaubenskurs machen hier in Hochzoll zusammen mit unserer Schwestergemeinde Heilig Geist. Haben wir noch nie gehabt, ja, aber Mission in Hochzoll. Wir öffnen die Türen. Wir schauen, wir glauben, dass Gott da etwas bereitet, dass es zu guten Gesprächen kommt, dass Menschen offen sind für das Evangelium. Nun, die Frage ist, durfte man erwarten, dass aus diesem bescheidenen Anfang da wo Paulus war, noch irgend sich was Nennenswertes entwickelt? Das Ja zum Unscheinbaren setzt das Vertrauen in die Wirkkraft von Gottes Wort. Das ist das Tolle. Wir setzen unser Vertrauen nicht auf uns selbst, nicht auf die Menschen, nicht auf das, was sichtbar ist, sondern wir vertrauen auf Gottes Wirksamkeit. Und es kommt zu dem, was Gott will. Der Purpurhändlerin Lydia öffnet er das Herz. Großartig. Gott will nicht vereinnahmen, er will nicht überrumpeln, er will nicht erpressen. Nein, er sucht unser Herz. Er sucht nicht den Verstand, nur dem, da kann man mit dem Verstand kann man viel zustimmen, ja, auch unter Druck und sagen, okay, dann ist es halt so. Nein, er sucht die Mitte unseres Personseins. Von da aus möchte er unser Ja gewinnen, unser ganzes Ja, so wie bei einer Beziehung, wie einer Liebesbeziehung. Ein Ja, wie man ein Ja zu einem anderen Menschen findet, so gewirbt Gott um unser Herz und sagt, liebst du mich? Ein freies Ja. Gott kann mit uns nichts anfangen, wenn wir widerwillig uns seiner Macht fügen. Nein, Gott will uns von innen heraus gewinnen. Von Haus aus ist ja das menschliche Herz von Gott verschlossen. Ja, das wissen wir. Es gibt keinen Gott, sagt der Psalmist. Ja, so sagen viele. Es gibt doch keinen Gott. Oder wenn es denn mit Gott rechnet, dann misstraut es ihm, das Herz. Aber der Herr öffnet Lydias Herz, sie erkennt Christus, sie wird von einer gottesfürchtigen Jüdin zu einer Nachfolgerin des Herrn. Sie glaubt an den Herrn. Sie hat die gute Nachricht angenommen, dass Christus ihre Sünde trägt und sie will jetzt getauft werden. Komm zu Hilfe, rief der Mazedonier in der Vision des Paulus. Die Hilfe besteht darin, dass Gott ein Herz für sich gewinnt und schon bald viele andere Menschen. Menschen werden offen für das gepredigte Wort. Und das ist das Werk des Heiligen Geistes. Die Reaktion ist die Taufe, die Hingabe an Gott. Und dafür beten wir gerade übrigens auch, komm noch mal auf eine Aktion zu sprechen, in Augsburg. Es wird eine große Evangelisation geben in den nächsten Monaten. Das heißt, im Mai wird Zephan, Christ for All Nations, Christus für alle Nationen, mit vielen Evangelisten kommen. Wir bereiten das vor mit vielen Gemeinden und ich möchte es euch heute schon sagen, macht euch bereit. Fragt Gott, Herr, was möchtest du, wenn auf einmal Menschen in die Gemeinde kommen, die sagen, wie kann ich jetzt wachsen im Glauben? Ich bin ein neuer Christ, ich habe angefangen mit Jesus. Frag Gott, ob du nicht bereit sein sollst, für diese Menschen da zu sein. Wir machen ein großes Netz, wollen wir spannen um Augsburg. Wenn Gott die Herzen öffnet, dann passieren Dinge. Ich freue mich schon drauf. Wir werden sehen. Und drittens das offene Haus. Also die offene Tür, das offene Herz, das offene Haus. Mit allen, die in ihrem Haus lebten, ließ sie sich taufen. Danach forderte sie uns auf, die Lydia. Wenn ihr davon überzeugt seid, dass ich an den Herrn glaube, dann kommt in mein Haus und bleibt meine Gäste. Sie gab nicht eher Ruhe, bis wir einwilligten. Ja, können Sie sich so vorstellen. Nein, ihr müsst kommen, ihr müsst kommen, ihr müsst kommen. Ich öffne mein Haus. Das Haus der Purpurhändlerin wird zur ersten Herberge der Christenheit in Europa. Mehr noch, Christus zieht ein in ihre Wohnung, in ihr Haus. Hier trifft sich also die Gemeinde, an die Paulus während der dritten Reise seinen Philipperbrief schreibt, unter anderem. Der Gefängnisaufseher, seine Familie gehören dazu. Epaphroditus, Euodia und Syntyche, wie sie alle heißen, eine Gemeinde, die Paulus ganz besonders lieb hat. Die Christenheit braucht solche offenen Häuser. Am Anfang sammelt man sich in Privathäusern und das hat sich über Jahrhunderte verändert, aber es kommt wieder zurück. Wir merken auch jetzt in unserer Zeit, wir brauchen Privathäuser. Wir brauchen das Miteinander, das Kennenlernen, das einander ermutigen, füreinander beten, füreinander da sein, miteinander auf Gott hören. Im kleinen Kreis. Und Lydias Haus kann ein Modell sein, ist es ja schon. Ja, wir haben ja schon Hauskreise, aber es geht weiter. Wer möchte? Wer hat es auf dem Herzen? Ich öffne mein Haus. Kommt zu mir. Ja? Lass den Geist Gottes wirken in unserer Gemeinde. Gastfreundschaft, das offene Haus, wo sich Christen versammeln, ist wichtig. Gemeinde im Kleinen. Ich komme zum Schluss. Wenn Gott den Weg bereitet, dann finden wir eine offene Tür, ein offenes Herz und ein offenes Haus. Hat er das bei dir schon gefunden? Hast du ihm schon erlaubt, dein Herz zu öffnen? Willst du ihm die Tür zu deinem Leben öffnen? Hier steht eine offene Tür. Nein, ist noch verschlossen. Ich mache sie gleich auf. Wenn wir jetzt gleich Gott loben in den nächsten Liedern, mit ihm Gemeinschaft haben, dann kannst du, oder vielleicht, ich lasse sie zu, dann kannst du die Tür symbolisch öffnen und sagen, ich öffne dir mein Leben. Ich öffne dir mein Herz. Ich gehe sogar rein und ich gehe sogar durch. Ja, ist alles nur Symbolik, aber manchmal hilft so eine Symbolik. Manchmal hilft es so, es macht es jetzt. Und wenn alle zuschauen, ich gehe da durch, ich öffne ihm die Tür. Warum? Weil es wichtiger ist, was Gott über mich denkt, als was ihr alle über mich denkt. Nutzt die Zeit jetzt als Zeichen, meine Herzenstür, die Tür zu meinem Leben, mein Haus, Gott steht dir offen. Und dann, wenn du magst, zünd eine Kerze an. Wenn du die Voraussetzungen angehen möchtest, dass Gott zu dir spricht. Was sind das für Voraussetzungen? Herr, du hast das Sagen. Herr, ich lege dir meine Wege und Entscheidungen hin. Und Herr, ich will dir auch gehorchen, wenn du sprichst. Vater, ich danke dir für diesen wunderbaren Morgen und ich danke dir für dein Wort, das du zu uns sprichst. Ich danke dir, Herr, dass du derselbe bist, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und so wie du bei Paulus die Türen verschlossen oder geöffnet hast, so tust du es heute auch für uns in unserem Leben, in unserer Kirche und Gemeinde. Und wir wollen einfach offen sein für dich. Wir wollen zu dir kommen, wir wollen dich loben und preisen und dir jetzt diese Zeit geben. Zeit in deiner Gegenwart. Sprich uns an, Herr. Lass keinen so gehen, wie er gekommen ist, sondern mit einer festen Entscheidung, mit einem neuen Blick, einer neuen Gewissheit, einer neuen Entscheidung. Amen.